Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem Podcast über Jagdpsychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia, ihr kennt mich jetzt schon einige Folgen lang und ich spreche hier ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns Jäger wirklich bewegt, weil Jagd einfach mehr als Technik und Trophäen ist. Sie ist auch gerne mal eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und deswegen habe ich euch heute den nächsten Gast mitgebracht, der uns bestimmt ein paar spannende Geschichten erzählen kann. Und das ist der liebe Maurice. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen lieben Dank, dass
Genau.
ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Deine erste Aufgabe oder deine erste Frage ist erstmal, dass die Leute dich kurz kennenlernen, wenn du dich einmal vorstellen könntest.
Selbstverständlich. Ja, ich bin Maurice, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe mal was im Bereich Medien studiert und bin so dann irgendwie über Umwege in die Jagdbranche gekommen, weil ich mich dann auf digitales Lernen und besseres Lernen in Vorbereitung auf die Jägerprüfung spezialisiert habe und bin dann auch noch über wieder andere Umwege zum Referat Öffentlichkeitsarbeit des Landesjagdverbandes NRW gekommen. Das ist das, was ich so tue. Genau, und ich selber jage seit jetzt gut 11 Jahren.
Genau, ich habe es richtig in Erinnerung, du bist aus einer Jägerfamilie, ne?
Nee, absolut
Nicht?
nicht.
Okay, da habe ich es falsch in Erinnerung.
Ja, genau. Ich bin aus einer absolut nicht jagdlichen Familie. Mittlerweile ist es aber eine Jägerfamilie.
Okay. So ein bisschen wie bei mir. Meine Familie war auch jagdlich nicht vorbelastet. Da hat einer angefangen und alle haben mitgemacht.
Ja, cool. Hier, so war es hier auch.
Okay, ja, ist doch schön. Ich meine, irgendwann müssen auch alteingesessene Jagdfamilien den Anfang gefunden haben, ne?
So nämlich.
Okay, genau. Du hast schon ein bisschen was über dich erzählt. Aktuell bist du bei Jagdcoach, meine ich, ne?
Genau.
Genau, wer Jagdcoach noch nicht kennt, finden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge ein bisschen was zu raus. Und wir haben uns ursprünglich mal kennengelernt, da warst du noch bei der Jägerschmiede, ne?
Damals war ich bei Weidwissen.
Verdammt!
Bei der Jägerschmiede war ich nie, auch wenn ich die sehr mag und die ja mittlerweile auch von uns, also von Jagdcoach, ganz starker Partner sind. Genau, da war ich nie. Bei
Okay,
Weidwissen.
verdammt. Ich habe es immer falsch in Erinnerung. Vielleicht habe ich dich auch als Jägerschmieden Maurice im Handy eingespeichert. Man weiß es nicht. Genau, ich würde aber sagen, wir gehen mal rein in die Fragen. Das erste war es ja schon so ein bisschen. Wir wissen, okay, du kommst aus keiner jagdlichen Familie. Aber du darfst mal erzählen, was war denn so die letzten 11 Jahre, ist ja schon auch eine Zeit, die prägendste Momente in deiner jagdlichen Laufbahn?
Die prägendsten Momente sind wahrscheinlich immer die, wenn was schiefgelaufen ist, würde ich mal
Mhm.
behaupten. Oder diese vollkommen unvorhergesehenen Momente. Ich glaube, der prägendste Moment für mich war, als ich damals mal eine Ente großgezogen habe. Das hört sich total unspektakulär an. Aber es gilt ja immer der alte Leitsatz, dass er beschützt und hegt sein Wild. Und da gehört das ja nun mal auch mit dazu. Und es war so, dass bei uns leider die Ente vom Teich geholt wurde, sehr wahrscheinlich von einem Waschbär. Und naja, da blieben 3 Entenküken über. Und das ging dann ganz schnell. Die sind dann sehr schnell verstorben, die anderen beiden. Und eins konnte ich retten. Und das dann wieder auszubilden und so weiter, das war für mich, glaube ich, so mit das Prägendste, zu verstehen, wie dieses Lebewesen groß geworden ist und sich dann halt auch der Jagd zu enthalten. Zu sagen, wir machen keinen Entenstrich dieses Jahr. Und auch die folgenden Jahre nicht.
Sehr
Ja,
cool.
das war sehr prägend.
Glaube ich. Witzig. Du hast mich nämlich gerade an, ich habe tatsächlich auch mal eine Ente hoch großgezogen. Aber das war auch wieder so ein Ding. Also, da hatte ich noch keinen Jagd. Ich habe ja nach der Schule auf dem Bauernhof gearbeitet. Und da hat uns jemand Enten vorbeigebracht, die er gefunden hat. Und dieser Mensch, in allen Ehren, sehr gut, dass er die Enten zu jemandem gebracht hat, wo er dachte, da sind sie gut aufgehoben. Wir hatten auch ganz viele Enten auf dem Bauernhof. Aber der hat die in eine Kiste voll mit Wasser rein, ne? Weil der Bürger denkt ja, Enten leben im Wasser. Und hat das waren wirklich, die waren ein paar Tage alt, hat da diese 5 Enten in eine Wasserbox gesetzt. Und die quasi da drin transportiert, wovon halt da schon eins auf dem Weg dorthin ertrunken ist. Und wir dann echt zu kämpfen hatten, die irgendwie wieder trocken und warm zu bekommen. Und leider hat am Ende des Tages von 5 Küken hat eins überlebt, Duffy. Duffy ist dann aber auch mit den Laufenten groß geworden. Aber das war
Krass, ja.
so.
Ich sag's
Gegenteil
immer
von
wieder,
gut
jagdliche
gemeint.
Bildung geht alle was an.
Ja,
Also,
ja.
wenn man das mal schon in der Grundschule gelernt hätte, dann hätte auf jeden Fall vielleicht ein Küken mehr überlebt.
Ja, absolut. Na, das war Gegenteil von gut gemacht, ist gut gemeint und so. Na. Und der hat ja extra so eine Plastikwanne voll gemacht mit Wasser, weil er dachte, Enten wohnen ja im Wasser. Ah.
Mist, und als wenn der Nährstoff oder der Nahrungsbedarf nicht sowieso schon hoch genug wäre. Das sind ja wirklich kleine Energieverbrennungsmaschinen, ne? Also die fressen ja und genauso kommt es auch wieder raus. Wenn die dann noch schwimmen und sich noch warm halten sollen, weil das Wasser kalt ist, kann es ja fast
Ja.
froh sein, dass überhaupt einer überlebt hat.
Ja, das war aber eine harte Nummer. Ne? Also gerade dann, die sind mir dann wirklich der Reihe nach weggestorben und das tut schon weh. Ne? Weil dann schon fast so Muttergefühle ja, für so ein kleines Wesen entwickelst. Da wird dir damals wahrscheinlich nicht anders gegangen sein.
Fühle ich, als die Ente mir das erste Mal im Revier auf dem Teich gezeigt hat, dass sie jetzt fliegen kann.
Oh.
Also da habe ich mich so gefreut. Dingens, was hat die? Die war so total aufgeregt und dann hat die so richtig Anlauf geholt und ist immer wieder zu mir hingeflogen, hat sich total gefreut.
Oh mein
Ja,
Gott.
das war schon schön.
Das ist cool. Also, das ist jetzt auch die erste Geschichte, meine ich, im ganzen Podcast, dieses Thema Tierrettung. Beziehungsweise nicht nur Tierrettung, ich meine, Kidsrettung und sowas ist ja zum Glück sehr verbreitet. Aber dieses, okay, ich finde ein Tier oder ich komme irgendwie über Umständen, Umwegen zum Tier und ziehe das auch groß. Also, Bekannte von mir, die haben zum Beispiel auch zwei Wildschweine. Die hat er mal, ich meine, auf einer Trüffjagd mitgenommen. Na.
Sowas hört man auch hin und wieder. Ich meine, klar, jetzt in Zeiten von ASP haben vielleicht einige dann auch Sorge, sowas auf sich zu nehmen. Aber am Ende des Tages war das, glaube ich, für mich selber fürs Lernen somit die wertvollste Erfahrung, die ich gemacht habe. Auch wenn es echt viel Arbeit war. Also für eine Ente kann man sich auch gefühlt 15 halten, weil die alle gleich anstrengend sind und laut. Also ich habe immer gedacht, wie viele Enten habe ich da sitzen? Und es war nur diese eine. Ich habe die ja
Ja.
natürlich auch im Wohnzimmer gehabt, klar, so eine Rotlichtlampe irgendwie an die Decke
Ja,
gebaut
ja.
und wie sich das gehört, aber ja, eine Zeit, die ich weiß noch nicht, was aus ihr geworden ist, leider. Irgendwann war sie einfach weg, aber ich habe keine Stelle gefunden, wo sie irgendwie vom Greifvogel geschlagen wurde oder vom
Sehr
Fuchs oder
gut.
Waschbären gerissen. Ich hoffe, sie lebt immer noch.
Ja, wie lange ist das jetzt her?
Boah, lass das so vielleicht schon 10 Jahre her sein. Das ist sehr
Okay.
unwahrscheinlich, dass sie noch lebt, ja.
Ja, man darf ja träumen, ne? Wir dürfen auch
Genau.
manchmal Tiere vermenschlichen oder so ähnlich, ne?
So ähnlich.
Ja, aber schöne Geschichte, sowas wärmt immer mein Herz. Gibt es denn irgendeine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ich glaube, die eine Erfahrung, glaube ich, gab es nie. Ich war immer ein sehr vorsichtiger Mensch. Also ich gehörte nie zu denen, der gesagt hat, wirf mal einen dahin, das ist ja mein absoluter Lieblingsspruch auf Drückjagden, wo ich immer einen absoluten Knall kriege, so wirf mal einen Schuss dahin oder warum hast du nicht mal einen Schuss dahin geworfen? So war ich nie, aber ich glaube auch, dass die Anzahl an Ansitzen und all dem, was ich so über die Jahre gelernt habe im Revier, dass mich das insgesamt immer demütiger gemacht hat. Ich glaube, so mit 17, als ich angefangen habe zu jagen, da war es eher noch so ein, ja, hoffentlich habe ich bald Jagderfolg und daran werde ich gemessen. Und das höre ich leider auch heute immer noch von jungen Jägern, dass das ein Thema ist, dass man anhand der Abschüsse gemessen wird, wie gut man ist. Und von dem Denken bin ich auf jeden Fall ganz weit entfernt.
Sehr
Zum
gut.
Glück. Also ich glaube, das
Ja.
ist so eine, also keine bestimmte Erfahrung, sondern die Summe aus all dem, was ich so erfahren durfte in den letzten 11 Jahren.
Sowohl positiv als auch negativ wahrscheinlich, ne?
Ja, man muss auch mit Druck umgehen können, wenn man nicht geschossen hat. Also das war so eine ganz nervige Erfahrung, die ich auch immer wieder hatte. Aber da habe ich zum Glück ein dickes Fell, weil ich bin dann, muss mich nicht bei denen einreihen, die den Nachsuchenführer auf Kurzfeldtaste haben.
Ja, absolut. Das ist auch was, was ich weiß, den Podcast, den hören viele Jungjäger auch, wo es immer wieder kommt, eben dieser Punkt, so was ich ja immer sage, ich muss mich nur für den Schuss rechtfertigen, den ich gemacht habe. Weil am Ende des Tages trage ich einen Schuss an, mit dem ich nicht glücklich bin, mit dem das Tier nicht glücklich ist, mit dem der Nachsuchenführer nicht glücklich ist. Und das war das, wofür ich sowieso zerrissen werde. Na, für das würde ich viel schlimmer zerrissen werden, als für den Schuss, den ich nicht gemacht habe. Na, und ganz oft haben die Leute Angst vor diesem, oh Gott, jetzt habe ich nicht geschossen. Und dann, wir kennen das alle, egal ob es nach dem Ansitz, nach der Drückjagd ist, die sagen, warum hast du nicht geschossen? Na, das ist ja so ein Riesensatz. Na, und sich da aber mal bewusst zu machen, wann der Satz kommt, warum hast du denn geschossen? Denn dann ist die Kacke ja meistens am Dampfen.
Ja, und da fällt mir auch gerade noch ein, also ich glaube, dann gab es vielleicht doch so eine kleine Erfahrung, die mich nochmal etwas, wie soll ich sagen, wenn man das erste Stück abfangen muss, weil es einen Keulentreffer hat, und den habe ich selber nicht verursacht, da war eine Nachsuche und ich kam zur Nachsuche, aber aus der entgegengesetzten Richtung und sollte dann dahin laufen und neben mir saß auf einmal das Stück und ich habe, oh, Mist, sorry, ich habe eigentlich, so, nochmal, ich kam zur Nachsuche, aber aus der entgegengesetzten Richtung. Und neben mir, das war auf einer Erntejagd, saß im Weizenstreifen oder im Rapsstreifen, habe ich es dann rascheln gesehen. Und ich habe schon gesehen, da ist irgendwie Schweiß. Und ich wusste, okay, das Stück liegt hier direkt neben mir. Eine vielbefahrene Straße, das hätte sowieso nicht geschossen werden können. Und wenn man das erste Stück mit einer kalten Klinge erlegt, dann wird einem nochmal bewusst, wie viel Distanz wir doch eigentlich haben, wenn wir den Schuss aus 50, 100 Metern Entfernung antragen. Und das ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche, aber die hat bei mir super viel bewegt, weil ich danach wirklich wusste, okay, das, was ich da tue, ob jetzt mit der kalten Waffe oder mit der Kugel, ist dasselbe. Das Tier will nicht sterben und der Prozess des Sterbens ist nicht schön. Haltet euch das vor Augen.
Absolut, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon Gänsehaut beim Erzählen. Und ich finde es, so schrecklich die Erfahrung ist, so wichtig finde ich das, dieses Bewusstsein, dieses wir töten am Ende des Tages. Und ja, krass. Glaube ich, dass das was in dir auslöst. Na, glaube ich. Also, kennst von mir, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit einem Messer das ist sowas, da erinnere ich mich so extrem dran, wirklich durch diese Hautschicht durch bin. Aber das ist wieder sowas, das kann man sich vorstellen, so oft man will. Aber am Ende des Tages überfordert einen diese Situation restlos. Und bei mir war das, ich komme nicht klar, also kam in dem Moment nicht klar, als da ein Widerstand war. Na, weil nehmen wir mal jetzt zum Beispiel, wenn wir Fleisch zubereiten in der Küche, ne? Das ist so, okay, man schneidet halt, ne? Und dann, wenn du abfängst und auf einmal, und das war bei mir dieses, du triffst auf diesen Widerstand, das war für mich die Hölle. Also mir zieht es gerade wieder alles zusammen, wenn ich das höre.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir haben ja Jagdhunde hier zu Hause und ich bin häufiger in der Situation, dass ich auch was abfangen muss, auf Drückjagden oder sonst irgendwie, wo die Hunde dann das kranke Stück binden und man funktioniert auch und man weiß auch, dass es in dem Moment super ist, dass die Hunde da auch zuverlässig arbeiten. Aber es wird, glaube ich, niemals Normalität werden. Es ist immer dieser Moment, du weißt jetzt, du musst jetzt schnell beenden, darfst niemand anderen gefährden, auch deinen Hund nicht, nur damit es schnell geht. Und die Geräusche, die das Wild von sich gibt dabei, das ist einfach grausam. Und dennoch, glaube ich, ist es so das größte Learning für mich gewesen. Ich hoffe, dass sich das jeder Jagdschüler bewusst macht, was er da tut, wenn er den Finger krumm macht. Und dass sich jeder bewusst macht, dieser Schuss, ich habe es mal probiert und hätte eigentlich stand es ganz gut, da war nur so ein bisschen was davor, kann immer das bedeuten, dass ein Lebewesen darunter leiden muss unter so einer Fehlentscheidung.
Absolut, ne? Und dieses Thema Fehlentscheidung oder dieses Wort Fehlentscheidung, absolut wichtig. Und das ist auch das, was ich meinen Leuten beibringe. Na, gerade dieses Thema, wenn ich nervös bin, wenn ich aufgeregt bin. Nervosität und Aufregung oder Jagdfieber, wie auch immer es wir nennen möchten, führt immer zu Entscheidungsschwäche. Und deswegen muss ich da halt so in mir gefestigt sein und verstehen, was ich da tue. Und deswegen, auch wenn diese Bilder, die du da, ich sag mal, gerade in die Köpfe malst, grausam sind, sind sie enorm wichtig.
Ja, und da kann ich echt nur noch an jeden Beständer und an jeden alterfahrenen Jäger, der ja noch nie einen Fehler gemacht hat, echt nur noch mal appellieren, haltet euch vor Augen, was ihr damit anrichtet, wenn ihr den Jungjägern sagt, du musst und warum nicht und mach mal schneller und das war doch eigentlich gar nicht so schwierig. Am Ende des Tages führt es im schlimmsten Fall dazu, dass jemand an der falschen Stelle den Finger krumm macht, sich unglücklich macht, den Jagdherrn unzufrieden macht und das Leidtragende ist immer das Stück Wild.
Und wenn wir den Bogen noch weiter spannen, das Allerschlimmste, was passieren kann, und das ist passiert und passiert leider auf regelmäßiger Basis, dass das nicht ein Stück Wild ist, sondern Mensch.
Das wäre natürlich ganz fatal, ja.
Ja, das ist eben so ein bisschen der Punkt, ne? Und am Ende des Tages hantieren wir mit geladenen Waffen, mit scharfen Waffen, die dazu gemacht wurden, zu töten. Ne? Wir wissen zwar, okay, Waffen töten nicht von allein, aber sie wurden mal konzipiert, um zu töten. Deswegen ist es da so wichtig, Ja, auch wenn es schwere Themen sind, drüber zu reden und so zu handeln.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir darüber reden, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, dass die Waffe mittlerweile bei vielen Jungen eine Art von Statussymbol ist oder sein kann. Und das so ein bisschen vielleicht auch, je nachdem, wo man seinen Jagdschein macht, und damit meine ich gar nicht Langzeitkurse oder Crashkurse, die können gleichwertig sein, sondern auch derjenige, der einem die Waffenhandhabung beibringt, wie es am Ende angefasst wird, das Arbeitsgerät.
Ja, absolut. Ja, oder da nochmal weiterzugehen, die Vorschriften, die es gibt zur Waffenhandhabung, wie sinnvoll oder wie sinnbefreit die eben sind. Na,
Ja.
ja, das hat ganz viel was mit Respekt zu tun. Nicht zu viel Respekt, nicht zu wenig Respekt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, auch ich sage ganz mal von psychologischer Seite. Kann ich da mal mehr
Ja, glaube ich.
aufarbeiten?
Ich glaube, da kannst du mindestens eine Folge zu füllen.
Mindestens, ja. Ich mache mal weiter, Thema Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagd ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also, wer die Passion lebt, gut, da sind wir wieder beim Thema, was ist meine Passion, was Totschießen, da muss ich, dadurch übernehme ich nicht immer Verantwortung. Also, mir macht mehr Freude die Verantwortung. Wenn man versteht, wie man Revier vernünftig hegt und pflegt, wenn man versteht, wie man bestimmte Wildarten fördert und dann ist es, glaube ich, eher die Verantwortung, wenn man es so runterbrechen muss. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn man es mit Leib und Seele macht und es dann Passion nennt, wenn das Fahrzeug dazu passt, die Hunderasse, die man sich aussucht, auf einmal aus einer Gefriertruhe drei werden, dann spricht man sicherlich auch von Passion.
Definitiv. Dieses, ich sage mal, der Jagdschein, und das beobachte ich sowohl bei den Jagdschülern bei mir, ist auch bei mir vor ein paar Jahren, also auch total extrem bei meiner Mutter. Die Leute machen den Jagdschein und sie werden andere Menschen. So, wenn mir jemand gesagt hätte, keine Ahnung, als ich zur Schule gegangen bin, und ich war ja schon Anti-Jagd und Anti-Tierleid und ich würde schon sagen, eher in die linke Ecke eingeordnet. Wenn mir jemand gesagt hat, du gehst mal auf die Jagd und du lebst das und du kaufst dir einen Hund und du kaufst dir ein Pickup und du pachtest ein Revier, ich so, ja, das ist total ein Vogel. Das ist ja das Letzte, was mir einfallen würde. Ja, aber so kommt es halt. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass eben, und ich denke, ich meine, das ist jetzt eine Theorie von mir, keine wissenschaftlich belegte, daher, dass die Menschheit ja schon immer jagt. Ne? Und das war ja damals schon eine gesellschaftliche Zeremonie. Ne? Schaut man sich die Höhlenmalereien an, ne? Was wurde gemalt? Ne? Sehr oft wurden diese Jagdszenen gemalt. Egal, ob das in Frankreich ist oder irgendwelche Buschmannszeichnungen in Afrika. So, das war so ein, ja, ihr einschneidendes oder natürlich damals überlebenswichtige Sache. Und ich denke, dann einen Jagdschein zu machen, ist das auch so ein, ich sag mal, zurück zu diesen Wurzeln, wozu wir ja auch irgendwie auf dieser Welt sind. Ist es ja, Leben zu sichern, ne? Überleben zu sichern. Und da ist die Jagd ein essentieller Teil dazu. Und ich glaube, das, was in den letzten Jahren in der Gesellschaft verloren gegangen ist, ne? Dieses überhaupt in der Natur zu leben und zu wissen, wie die Natur funktioniert, ne? Wo wir wieder, ich sag mal, bei den Enten vom Anfang wären, ne? Dass dieser Jagdschein und dann anzufangen zu jagen, ganz viel dieses, ja, Natürliche in uns Menschen wieder rausholt und deswegen auch so einen extremen Effekt haben kann.
Voll. Voll das wichtige Thema. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, damals hättest du dir niemals vorstellen können zu jagen. Und da habe ich häufig festgestellt, oder ich habe selber mal drüber nachgedacht, wir urteilen schnell, auch viele Jäger sagen so, oh, wie kann man das nicht verstehen und warum nicht? Und ich muss halt aber auch ganz häufig feststellen, dass nicht immer unbedingt die Jägerschaft diejenigen sind, die da wirklich besonnen rangehen und die Leute aufklären müssen, vielleicht auch aus einer Sorge heraus, angefeindet zu werden, weil wir am Ende des Tages töten. Da ist auch nicht jeder für gemacht, zu sagen, ich gehe los und kläre da auf. Aber ich denke mir immer, wenn jemand am Anfang sagt, ne, ich finde Jagen nicht gut, weil sterben Tiere, dann kann ich das erstmal verstehen und muss erstmal sagen, ich finde es eigentlich erstmal gut, dass jemand sagt, mir sind Tiere wichtig und liegen dir am Herzen. Weil man ja auch nicht vergessen darf, jagdliche Bildung spielt in unserem Bildungssystem gar keine Rolle. Und das ist eigentlich ein echtes Problem, weil dass wir überhaupt an dem Punkt sind, dass die Leute sagen, ich finde Jagd doof, das hätte eigentlich nie passieren dürfen, weil nichts an uns ist so natürlich, wie dass wir jagen und uns fortpflanzen wollen. Also gut, dass da niemals jemand angefangen hat, über die Fortpflanzung zu wettern, weil dann wären wir mittlerweile ausgestorben, wenn
Ja.
es genauso schlimm gelaufen wäre wie übers Jagen. Also
Ja.
das ist echt so schade. Und auf der anderen Seite stelle ich jedes Mal fest, jeder, der am Anfang sagt, ah, ich habe nicht so viel Ahnung von Jagd, aber ich glaube, ich finde es nicht gut. Und du zeigst zwei, drei Argumente, zwei, drei tolle Naturschutzthemen, nimmst mit
Ja.
auf den Ansitz, die finden es alle super.
Ja. Das ist auch immer das, was ich sage. Ich meine, im Internet, ich meine, du bist ja auch in sozialen Medien unterwegs, sind die Leute sehr, sehr schnell mit Anfeindungen und Verurteilungen. Passiert mir im realen Leben so gut wie nie. Und wenn es passiert und ein Gespräch draus wird, geht die Person meistens mit einer positiven Einstellung raus. Na, kann jetzt auch sein, ne, ich bewege mich, ich sag mal, im konservativen Bayern, na, lebe sehr ländlich, könnte auch daran liegen, dass ich jetzt nicht in Berlin-Mitte bin. Aber das ist definitiv das auch, was ich beobachte. Na? Und eher auch das, auch vor kurzem kam da, oder was vor kurzem, letzte Kids-Rettung, kam auf einmal eine Bekannte aus der Schule um die Ecke, und war auf einmal da und sagt, boah, cool, du machst Kids-Rettung, will ich mitmachen. Bin zwar kein Jäger und halt nichts davon, aber finde ich gut. Na, das sind solche Sachen, wo ich mir denke, okay, da können wir alle wieder an einem Strang ziehen und ja, am Ende des Tages dem, was uns ja auch unser Überleben sichert, ne, wunderbare Natur, die wir uns um uns haben, ne, dieser Natur wiederum zu helfen.
Ja, voll. Und am Ende des Tages ist es vielleicht auch eine Art von unserer eigenen Hegeverpflichtung, Menschen an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, naja, guck mal, das, was wir tun, ist gut.
Ja.
Sabotier es nicht. Könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber
Ja.
füllen, über Sabotage all die Anfeindungen, was noch dazu gehört. Aber manchmal ist es gar nicht so schwer, Menschen davon zu überzeugen. Wie
Ja.
sagt man das immer so schön, tu das Richtige oder tu Gutes und rede drüber. Das hilft ungemein.
Ja, und das weiß ich noch, das habe ich damals mit der Folge mit Robin, egal wie viel Reichweite man hat, egal ob das ein WhatsApp-Status ist, ne? Ich weiß, so, ich sag mal, die ältere Generation benutzt einen WhatsApp-Status, dann sag halt da drin was darüber, ne? Das werden dann halt 10, 15 Leute sehen. Oder wenn du beim Spazierengehen bist, dieses berühmte Beispiel, Jäger schnauzt jemanden an, nimm den Hund an die Leine, okay, Jäger sagt vielleicht freundlich, warum der Hund gerade nicht freilaufen sollte. Ne? Das hat wieder einen totalen Impact. Ne? Und diese Person mit dem Hund geht nach Hause und erzählt es wieder drei Leuten. Und die drei Leute erzählt es jeweils wieder drei Leuten. Ne? Da kann ich mega viel Einfluss haben. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder Jagdethik, nach der du handelst?
Ich glaube, das alles, was wir gerade besprochen haben, fasst das ganz gut zusammen. Also ich glaube, ich jage immer nach dem Grundsatz, dass ich immer mit allen Mitteln ausschließen will, dass ich unnötig Leid zufüge. Das ist eigentlich mein jagdlicher Grundsatz. Ich messe mich nicht daran, wie viel ich erlege, aber ich messe mich zum Beispiel schon daran, dass ich mich auf bestimmte Wildarten so fokussiere, dass wir es schaffen, ein artenreiches Revier zu haben. Kein Individuenreich war es hier mal, weil wir sehr viele Waschbären zum Beispiel haben oder hatten. Und mittlerweile gehen wir zu einem artenreichen Revier mit den ersten zwei Rebhuhnketten.
Sehr cool, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Das geht auch nur dank guter Zusammenarbeit mit den Landwirten, das ist auch ganz klar. Und ich denke, das ist so mein jagdlicher Kompass.
Finde ich einen guten Satz. Dieses mit allen Mitteln Tierleid verhindern. Ja, und schön, dass das auch weitgreifend, wenn man jetzt mal, ich sag mal, die Reviergegebenheit dazu mitnimmt, ne, heißt das ja auch, Tierleid zu vermindern, indem ich ein artenreiches Revier schaffe und mich beispielsweise fokussiere auf Tiere, die Tierleid verursachen. Ne?
Da sind wir wieder bei Verantwortung. Das kann nur funktionieren, wenn man weiß, was man tut in seinem Revier. Ich
Definitiv.
halte mich auch nicht für den absoluten Profi, um Gottes Willen. Also wir hören alle niemals auf zu lernen, aber es sollte der Mindestanspruch sein, das beste Wissen irgendwie angepasst an die Gegebenheiten rauszuholen und das umzusetzen. Sonst brauche ich kein Revier packen.
Ja, definitiv. Definitiv bin ich zu 100% bei dir. Was war bis jetzt die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Ich glaube, dass es teilweise tatsächlich der Umgang oder die Generationenkonflikte sind, würde ich fast sagen. Ich würde nicht mal sagen, dass jetzt irgendwie eine Situation jetzt klassisch herausfordernd war, unterscheidet eine Ricke vom Schmari oder so. Die Situation haben wir alle mal gehabt und die war für alle schwierig und das ist, glaube ich, gar nicht das Ding, sondern ich glaube, dass es teilweise echt die Generationenkonflikte sind. Ich habe einen klassischen Intensivkurs gemacht. Und das war natürlich erstmal ein rotes Tuch, während eigentlich alle trotzdem froh waren, dass es jagdlichen Nachwuchs gab. Und das war für mich total herausfordernd, trotzdem zeigen zu können, dass ich in diesen wenigen Wochen, die ich da in dem Kurs war, auch noch neues Wissen mitgebracht habe. Weil das geht ja eigentlich nicht. Das ist also die 70 Jahre Jagderfahrung, die die ja alle hatten, die können nichts Neues mehr lernen. Das wissen wir doch alle. Und sich da trotzdem durchzubeißen und zu sagen, naja, guck mal hier, aber die und die Erkenntnis ist aber neu und vielleicht bringen wir es trotzdem mit ein. Ich glaube, das war somit die größte Herausforderung, da einen langen Atem zu haben und nicht sofort abgestempelt zu werden als der kommt, macht einen Crashkurs und weiß alles besser. Ganz schwierig.
Ja. Ja, das ist ja nicht nur Generationenkonflikt. Na, also ich bin bei dir, Thema Generationenkonflikt, gerade bei mir auch mehr als aktuell, also wirklich übertrieben aktuell, wo ich auch wirklich merke, und ich hatte es gerade einen anderen Call mit einer Kundin, die hat das ganz schön gesagt, die sagte, die Nahrungskette ändert sich. Na, und das ist bei mir mit Übernahme Revier damals passiert. Und jetzt bin ich dazu auch noch weiblich und sonst nur Männer. Und das ist sehr herausfordernd, da ruhig und besonnen zu sein und ja, nicht aufzugeben und weiterzumachen, ne? Weil am Ende des Tages, egal ob Generationenkonflikt oder ich sag mal jagdlicher Konflikt oder generell was auch immer, das Dranbleiben ist das, was den Unterschied macht.
Ja, voll.
Na, hätte
Voll.
man jemals gesagt, ey, mit deinem Schnellkurs hau ab, du wärst abgehauen, würdest du heute nichts verändern.
Eben.
Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall, dass du das anführst. Hatten wir tatsächlich auch schon einmal, glaube ich. Die Folge ist nur noch nicht raus. Jetzt interessant, ich kann mir schon vorstellen, wie du es beantwortest. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Boah, es ist natürlich immer total situationsabhängig. Ja, es gibt, ich sag mal so, es gibt auch Tage, wenn zum Beispiel eine Drückjagd ist und man weiß am Anfang des Tages, es gibt da auch so manche Ansprachen, die ich echt mehr als fragwürdig empfinde und macht Strecke, greift beherzt, langt beherzt zu und da gibt es die Situation, wo ich mich dann am Anfang unter Druck setzen lasse und mir dann im Nachhinein so denke, also ihr könnt mich alle mal, wo ich das erst total persönlich nehme und denke, jetzt muss ich liefern und da muss ich ja noch zeigen, ich kann liefern und kann den bewegten Schuss und auf der anderen Seite denke ich mir dann wirklich so, nee, also kurz in mich kehren, mal eben weg da von der Mannschaft und dann entspannt bleiben.
Passt ja auch wieder zu
Das
diesem Thema Generationenkonflikt und sich beweisen müssen, ne?
voll. Da ist der innere Kompass wieder wichtig. Den sollte man sich echt vor Augen halten. Und ich weiß auch, dass das Jahre braucht, bis sich so ein Kompass entwickelt. Und was sind eigentlich die eigenen Grundsätze auch an, wie wichtig ist mir Weitgerechtigkeit wirklich? Oder plapper ich es nach und helfe ein bisschen mit irgendwie mal im Revier beim Blühstreifen? Ist das schon meine Fassung von Weitgerechtigkeit? Oder lebe ich es in einem ganz anderen Ausmaß? Ich gehe mit Druck, glaube ich, mittlerweile deutlich gelassener um, weil ich mir selber beweisen konnte, so schlecht wie ich am Anfang geredet wurde mit meinem Crashkurs, so wenig Wissen hatte ich dann doch nicht.
Sehr gut. Das ist aber auch wieder dieser Punkt, ne? Am Ende des Tages kommt Druck immer von innen, ne? Weil es ist der Umgang, was macht der Druck, den ich von außen bekomme, ne? An sich können wir nur kontrollieren, wie wir selbst drüber denken, was wir selbst drüber machen. Und das ist deutlich schwieriger, wenn man Neubau ist. Na, und das ist auch das, also kenne ich von mir selbst, als ich angefangen habe, ach du Scheiße. Na, da würde ich heute zurückschauen und mir denken, Mädel. Also da hast du wirklich dir selbst keinen Gefallen getan mit dem, wie du darauf reagiert hast. Na?
Toll. Aber ich verstehe halt auch jeden, der sich den Druck halt auch macht, weil wir immer mehr Jäger werden und immer weniger Jagdfläche und sich viele dann denken, ja, komm, ich lasse es lieber über mich ergehen und ich muss das über mich ergehen lassen, weil sonst bin ich hier raus und die eine Jagdgelegenheit, die ich endlich habe, bin ich dann auch noch los und dann spricht sich das hinterher rum und da kann ich echt nur an jeden appellieren, bleibt da entspannt. Also ihr braucht euch von keinem da irgendwie rund machen lassen. Und da irgendwie einspannen lassen für die letzten Dulli-Tätigkeiten. Natürlich tatkräftige Unterstützung im Revier, sie sollte absolut selbstverständlich sein, aber nicht um jeden Preis.
Ja, da ist auch ganz wichtiger Punkt. Dieses Thema Umfeld entscheidet. Na, die Leute, mit denen ich mich umgebe, die prägen mich. Egal ob jagdlich oder in privaten Dingen. Und wenn ich mich jetzt in einer Umgebung aufhalte, die mir oder eben nicht zu meinem Wertekompass passt, dann tue ich mir selbst keinen Gefallen. Na, dann werde ich da auch keinen Spaß haben. Und da ist eben dieser Punkt, lieber, und das so bin ich, lieber keine Jagdmöglichkeit als die falsche. Und ich glaube am Ende des Tages ans Gute. Und ich habe da so ein Grundvertrauen und denke mir, okay, wenn ich mit mir klarkomme, mit dem, wie ich bin und gut finde, was ich mache, dann wird das auch jemand anders gut finden und dann werden sich wieder Türen öffnen. Na, und
Eben.
ich meine, okay, wir zwei, wir haben Jagdgelegenheiten, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht, wenn man jetzt wirklich akut gar keine Möglichkeit hatte, reinzugehen, nochmal ein anderer Druck. Aber ich glaube da ganz, ganz stark daran, dass jeder das finden wird, was zu einem passt. Ja. Und
Wünsche ich zumindest jedem, der es ernst meint mit der Jagd.
genau, und das ist eben dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, der es ernst meint. Naja, wir werden zwar immer mehr Jagdscheininhaber, aber wie viele von denen meinen es wirklich ernst? Naja, es gibt ja auch andere Motivationen, einen Jagdschein zu machen, als jetzt dann aktiv ein Revier zu bewirtschaften, freundlich gesagt.
Ja, und es gibt halt auch viele, die dann sagen, ja, komm hier, ich tue noch was mit in die Hegekasse. Auch mehr als der vorgesehene Beitrag von hier in NRW sind so ungefähr 500 €. Dann werden die hinterher erst noch mit Kusshand genommen und hinterher stellt sich raus, die packen alle nicht mit an.
Ja.
Da muss ich dann auch sagen, also so böse sich das eben angehört hat, wie ich über die älteren Jäger gesprochen habe, die haben halt auch häufig recht. Da kommen so junge Leute an. Häufig die Burschen sind's, die Frauen, die packen nämlich erfahrungsgemäß ganz anders mit an und haben da eine ganz andere Passion und ein ganz anderes Verantwortungsgefühl, ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Während die Burschen da kommen, einen auf dicken Macker machen und keine Lust haben, irgendwie mit anzupacken und jemand anderem dafür die Jagdgelegenheit wegnehmen.
Ja.
Nur weil die am Stammtisch am lautesten gebrüllt haben und hier geschrien haben und ich packe auf jeden Fall mit an und das wird alles super. Da muss ich auch echt nochmal, also an die Jungjäger, die es jetzt hören, echt, wenn ihr was bewegen wollt und langfristig jagen wollt, beweist das auch, indem ihr mit anpackt, weil so ein Revier, das gut geführt werden will, braucht einfach kräftige Hände.
Ja, und da aber wieder den Punkt, ne? Wenn jemand diese Passion hat, na, dann ist das ja auch keine Arbeit oder so, ne? Also das ist ja so ein bisschen der Punkt. So, wer geht dich gern raus? Baut einen Hochsitz, blöd gesagt. Ne? Also, da merkt man
Eben.
ganz schnell, wer passioniert dabei ist und wer nicht. Ne? Genau, dritter Punkt waren kritische Momente. Wie gehst du damit um? Also wenn wir sagen, okay, zum Beispiel vorhin die Abfangsituation war ja wahrscheinlich kritisch oder Drückjagdsituationen, Hunde dran, schnell gehandelt.
Da muss ich sagen, da bin ich, also was das Abfangen und die Hundearbeit angeht, da bin ich zwar sehr sicher, aber es ist auch jetzt in den 11 Jahren, ich glaube, zweimal vorgekommen, dass ich eine Nachsuche veranlassen musste. Damit gehe ich gar nicht gut um. Also da kann ich wirklich absolut nicht schlafen, da geht es mir richtig schlecht. Das ist sehr, hört man das im Hintergrund? Das ist gerade der Hund, der merkt, dass über den gesprochen wird. Sorry.
Höre ich nicht.
Ich
Kein
hoffe, jetzt ist
Problem.
ein bisschen dann nochmal. Also mit den Abfangsituationen komme ich mittlerweile sehr gut klar, weil das eine sehr eingespielte Situation ist. Weil ich mir da keine Sorgen machen muss, dass ein Hund irgendwie ablässt und ein Stück verletzt wegkommt. Das geht alles klar. Aber womit ich nicht gut klarkomme, ist, wenn es zu einer Nachsuche oder zu einer Kontrollsuche kommt. Das ist in den 11 Jahren zweimal vorgekommen. Kontrollsuchen lasse ich häufiger, oder was heißt häufiger machen? Da bin ich jetzt nicht, dass ich mir denke, ach, da wird schon nichts gewesen sein. Das war auch 2 oder 3 Mal in der Zeit, wo ich mir auch sicher war, vorbeigeschossen zu haben. Und da ist es dann, finde ich es recht schwierig, dass man da wirklich auch da seinem Kompass treu bleibt und sich sagt, okay, ich rufe jetzt wirklich den Nachsuchenführer an. Das ist nichts, wofür ich mich schämen muss.
Ja.
Am Ende des Tages ist die Kontrollsuche, glaube ich, mit die wichtigste, die überhaupt zu veranlassen. Also von daher, das ist was, da liege ich dann trotzdem nachts wach und denke mir so, ah, jetzt gehe ich dem auf den Zünder, dem Nachsuchenführer und so ein Quatsch und da bin ich jetzt viel zu extrem. Dem ist absolut nicht so. Lieber einmal zu viel gekommen und nichts gefunden, als nicht gekommen und da wäre was gewesen. Also damit kann ich nicht gut umgehen mit Nachsuchen. Wie gesagt, ich glaube, dass ich da durch meine Sorge, oder was heißt Sorge, durch das bewusste Schießen dazu auch, dass das dazu geführt hat, dass es nur so wenig war in der Zeit. Aber trotzdem, als es dann dazu gekommen ist, Horror für mich. Komme ich gar
Ja,
nicht gut mit klar.
kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich fände es aber auch, aber ich meine, das ist eine subjektive Meinung, eher komisch, zu sagen, okay, ich habe hier was beschossen, ich weiß nicht, was los ist, vielleicht vorbei, vielleicht nicht, was auch immer, habe jetzt nichts gefunden, dann ins Bett zu gehen und zu sagen, juckt mich nicht. Das ist
Ich glaube,
so, boah.
für viele ist das so, ah, gut, ich habe nichts gefunden. Da muss ich mich nicht blamieren bei den anderen in die Jagdgruppe schreiben. Ich habe was beschossen, aber ich finde nichts und morgen kommt ein Nachsuchenführer und macht noch das ganze Revier verrückt. Ich glaube, dass sich viele so denken, oh, alles klar, wo nichts ist, kann auch, wo ich nichts sehen kann, kann auch nichts sein.
Ja,
Leider.
leider, leider, definitiv. Und ich kenne es also von dem Nachsuchenführer, den ich immer hole. Was heißt immer hole? Also bis jetzt habe ich ihn zweimal gebraucht zu Kontrollsuchen. Der freut sich. Also der ist so ein, der hat Passion, wo wir wieder bei dem Thema sind. Der hat Passion, der freut sich, wenn der raus kann, wenn der seine Hunde mitbringen kann. Na, sind wir wieder bei dem Punkt. Viel wird ja mittlerweile ersetzt durch Drohnen beispielsweise. Na, die einfachen Nachsuchen werden sowieso kaum noch überhaupt gemeldet, ne? Weil, ach, gleich da hinten, bla bla bla, ne? Und ich kenne es jetzt, also der freut sich über alles, was du denn anrufst. Sagt er, boah, geil, endlich wieder was zu tun, ich kann die Hunde arbeiten. Und wenn es nichts war, dann war es halt nichts. Ne? Aber dann war es halt auch wirklich nichts.
Ja, die Sicherheit, also ich brauche die.
Ja, verstehe ich, kenne ich.
Dass der
Na, und das
Nachsuchenführer
ist.
dann sagt.
Und das ist also, was ja auch generell vor dem Schuss sicherer macht, ist ja genau zu wissen, okay, wie geht es nach dem Schuss weiter? Ja, und wenn ich weiß, okay, ich habe einen Nachsuchenführer, den ich anrufen kann, na, der mich nicht dafür verurteilt. Und ich meine, die haben ja auch ein Credo, dass sie da möglichst wertfrei sind, na, sag ich mal, gegenüber dem Schützen, damit die Leute sich ja trauen anzurufen. Na, das macht mich vor dem Schuss deutlich sicherer, na, und vermindert eben wieder, dass ich ihn brauche.
Ja. Also wir haben zum Glück einen richtig tollen Nachsuchenführer, der einem wirklich die Sorge nimmt. Als ich das erstmal davon gehört habe, dass auch Jagdfreunde von mir schon von ihrem Nachsuchenführer angemault wurden und gesagt haben, wie konntest du nur und warum hast du denn und so, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn keiner mehr anruft. Aber ich glaube,
Ja.
das sind die allerwenigsten Nachsuchenführer.
Ja. Ja.
Zum Glück.
Also ich kenne, also wie gesagt, ich habe ein, ich sage immer so Haus und Hof, Haus und Hoch, Haus und Hof Nachsuchenführer. Und der ist klasse. Also dementsprechend bin ich trotzdem froh, wenn ich ihn nicht rufen muss.
Ja.
ja, sehr gut. Danke fürs Erzählen. Ich meine, das ist ja auch etwas, ja, was nicht selbstverständlich ist, auch mal zuzugeben, okay, ich gehe damit nicht gut um, das geht mir nahe. Na, ich kenne jetzt schon wieder, ich will jetzt nicht auf die alte Generation zeigen, die sagen, ach, reg dich doch nicht so auf. Na, da wird man ja auch manchmal für verurteilt, deswegen vielen Dank. Nächstes Kapitel wäre Lernen und Weiterentwicklung. Was war bis jetzt die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Auch mal zuhören zu können.
Sehr gut.
Mal zuzuhören, was die erfahrenen Jäger einem zu erzählen haben. Also ich glaube auch, dass ich zu denen gehörte. Ich war 17, ich war ein junger Bursche, da habe ich mir, also bin ich ja immer noch, ne, mit 28, aber ich habe mir echt gedacht, okay, ja, Wahnsinn, jetzt habe ich den Jagdschein in der Tasche, ich kann jetzt alles, ich weiß alles und das ist, wird total super. Und da auch einfach mal den Mund zu halten und zuzuhören,
Ja.
war so eines meiner wichtigsten Learnings. Und
Ja,
auch
dazu.
abwägen können, ob die Person mir gerade Mist erzählt.
Sehr gut. Dazu muss man aber ja auch sagen, so ein Jagdschein ist ja eine Anstrengung, ne, den zu machen. Egal, ob jetzt in Langkurs, im Crashkurs. Es ist ja einfach eine verdammte Anstrengung. Es ist verdammt viel zu lernen. Je nachdem, in welchem Bundesland ich mache, habe ich noch enorm schwieriges oder ich sag mal schwierige Disziplinen dazu, die ich schießen muss. Na, vielleicht habe ich vorher noch nie eine Waffe angefasst. Na, habe eine dreiteilige Prüfung. Natürlich gibt das Selbstbewusstsein, wenn ich das Ding bestehe. Na, und natürlich fühle ich mich da erstmal und sage, boah, cool, jetzt habe ich diesen Schein in der Tasche, ich habe was geleistet. Und dann kommt dieser harte Boden der Tatsachen. Ich glaub, da gehen wir alle durch. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht werde ich jetzt aber auch dafür gesteinigt. Thema Crashkurs macht die Leute da deutlich gesetzter, weil sie wissen, es war ein Crashkurs. Das Lernen geht nachher los. Und ich kenne das von der einen oder anderen Jägerschaft, die fürchterliche qualitative Ausbildung haben, also fürchterlich. Da ist wahrscheinlich fast jeder Crashkurs besser, wobei den, da kann ich auch natürlich deutlich in Pech haben, die den Leuten aber dann erzählen, okay, ihr seid die Geilsten, weil ihr wart jetzt ein Jahr oder 6 Monate wart ihr hier, lasst euch bloß von außen nichts erzählen, weil ihr wart ja bei uns. Na, und die fallen halt härter auf den, auf diesen Boden der Tatsachen. Na, aber es ist nur so eine Theorie von mir.
Wenn du es erzählst, hört sich sehr plausibel an. Also ich habe auch beide Erfahrungen gemacht. Ich habe sowohl die Erfahrung gemacht, dass der Crashkurs eine Mega-Ausbildung sein kann und der Langzeitkurs bei der Kreisjägerschaft überhaupt nicht gut ist, weil es den einfach an guten Ausbildern fehlt. Das darf man auch nicht vergessen, nur weil etwas ein halbes Jahr geht, ist das nicht automatisch besser. Das ist
Ja.
wie beim Lernen generell. Also man vergisst halt heute auch häufig, so wie wir jetzt zum Beispiel mit unserer Jagdcoach-App, wir haben das Wissen didaktisch so aufbereitet, dass man in kurzer Zeit große Mengen lernen kann, die auch hängen bleiben. Und früher hieß es dann immer, naja, aber du musst, also wenn du mit einem Buch lernst und guck mal, was das für dicke Wälzer waren, die wir noch lernen mussten, ja, die hast du halt heute in der Hosentasche. Also, und das Lernen ist noch viel effektiver, als wenn ich da Seiten durchblättern muss. Wir haben eine KI, die frage ich was, wenn mir gerade was nicht einfällt, dafür muss ich nicht erst eine Viertelstunde im Buch suchen.
Ja,
Das Lernen hat sich halt auch verändert und deshalb ist nicht
absolut.
der Crashkurs unbedingt das Schlechtere, überhaupt
Ja,
nicht. Die
absolut.
Prüfung bleibt dieselbe, das dürfen wir nicht vergessen. Ob die Prüfungen Standards gut sind oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber die
Sie
Prüfung
ist,
bleibt dieselbe und die wird in
ja.
beiden Kursen bestanden.
Ja, und das ist eben bei mir in der Gegend, ich wohne an einem Dreiländereck, noch mal krasser, weil dann wird noch verglichen, ich habe meine Prüfung in dem Bundesland, ich habe meine Prüfung in dem Bundesland. Und du merkst schon ein Bundesland, naja, ich habe sie ja hier bestanden, ich kann das sowieso besser als ihr. Na, das Bundesland mit dem schlechtesten, ich sag mal, mit der schlechtesten Verteilung auf, ich finde, Schießen zum Beispiel ist ja wichtig, weil da wird halt am Ende des Tages getötet, legt dieses Bundesland überhaupt keinen Wert drauf. Na? Aber Hauptsache woanders gnadenlos rausprüfen und die Leute kommen mit einem dicken Ego an und sagen, nee, ich kann das automatisch besser, weil. Ne? Aber der Boden der Tatsachen, er tut halt weh, egal wo und wie. Ne? Und da müssen wir wahrscheinlich mal alle durch. Es gibt Leute, die sind, ich sag mal, ein bisschen gesetzter. Wir kennen aber leider auch die Leute, wo wir wieder beim Thema Ego sind, die wir es wahrscheinlich auch auf dem Boden der Tatsachen nicht lernen werden.
Das stimmt.
wir waren bei der wichtigsten Lektion, war das, ne? Habe ich so ein bisschen drüber gequackelt. Gibt es denn noch ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich liebe die auch.
Ganz schwer zu beantworten. Gibt es ein Thema, worüber ich komplett anders denke? Ja, ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang schon mal dieses Thema Strecke machen als Qualitätsmerkmal für einen guten Jäger. Davon bin ich zum Glück weg. Ich glaube, dass mir die Bildung jetzt natürlich auch durch meinen beruflichen Hintergrund so, ich setze mich da jeden Tag mit auseinander. Aber deshalb glaube ich auch, dass ich sagen kann, dass nichts so wichtig ist wie sich selbst auch im Jagdlichen ständig weiterzubilden. Darüber denke ich mittlerweile ganz anders. Früher hat man immer noch so gesagt, ja, man lernt das ganze Leben. So, ja, es gibt immer zwei Arten, wie man lernt. Entweder man lässt es so über sich ergehen und lernt so by the way, oder man geht halt aktiv hin und will was Neues lernen. Und dank Forschung, dank Biologie, dank allem Möglichen, was auch die Technik mit sich bringt, wie Besenderung von Wildtieren und sonst alle möglichen Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren nicht gab, die es aber auch vor 2 Jahren noch nicht gab, auch jetzt dank KI, das wollen auch viele nicht hören, wenn man es richtig einsetzt, ist es mega, mega geil, sollte man immer gucken, dass man sich so häufig es geht irgendwie weiterbildet. Weil das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Nur weil was vor 20 Jahren zum Beispiel stimmte, ist das heute nicht mehr so.
Ja, gehe ich zu
Gleich.
100% mit. Also ich gehe mittlerweile auch so weit von meiner Seite. Ich meine, die Weitgerechtigkeit ist ja ein sehr vager Begriff. Für mich ist Weiterbildung ein Teil der Weitgerechtigkeit.
Voll.
Na, und egal in welcher Hinsicht, ob das in technischer Hinsicht ist, ob das in, ich sag mal, Soft Skills ist, ob das Kommunikation ist, ob das Außenbild ist, wird ja auch immer wichtiger. Ne? Jeder Volltrottel kann sich irgendwo hinstellen, Bilder machen, hochladen. Ne? Oder eben dieser Punkt, sei es Schießen oder sind es andere Mittel und Wege, bei denen ich mich weiterbilde. Ne? Die Forschung, die hält ja von nichts an. Na, es gibt ja überall Neuerungen und Sachen, die man rausfindet und wieder neu einfließen lassen kann. Na, das ist ja so der Sinn der Dinge.
Voll. Egal, ob es jetzt die Biologie ist, Verhalten oder irgendwelche Seuchen und sonst irgendwas bei den Wildtieren, aber auch natürlich bei der Technik, wenn es richtig eingesetzt ist. Ich weiß über das Thema Wärmebild und Nachtjagd, da kann man Stunden philosophieren. Auch wenn es nur eine App ist, die man clever einsetzt, um das Revier vernünftig zu überwachen in Kombination mit Wildkameras. Also wenn ich am Anfang des Jagdjahres viel detaillierter weiß, wie zum Beispiel mein Rehwildbestand ist, kann ich den Abschluss auch ganz anders planen, als wenn jemand dreimal rausgeht und sagt, du, ich habe so circa 40 Rehe auf 400 Hektar, ja, das passt schon, da kommen mal fünf bei weg. So, das ist ja Mist. So, und wenn man da vernünftig die Technik und die Apps einsetzt, ist das ein mega Gewinn.
Ja, und am Ende des Tages ist es immer der Anwender. Es ist immer der
Eben.
Anwender. Nur weil es etwas gibt, heißt es noch lange nicht, dass das gut oder böse ist. Es ist immer der Anwender. Und den Anwender, den schule ich, indem ich den Anwender weiterbilde. Oder ich mich als Anwender weiterbilde. Und dafür brauche ich aber auch einfach eine charakterliche Persönlichkeit, die sagt, okay, ich lerne immer dazu. Weil wir kennen sie alle, diese Leute, die sagen, brauche ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Na, habe ich noch nie so gemacht, weil, das ist vorhin so schön gesagt, nur eine Jagdscheinlänge entscheidet nicht über Qualität. Und ich gehe auch so weit und sage, das Jagdscheinalter zeigt nichts darüber oder oft nicht darüber aus, ob das ein guter oder schlechter Jäger ist. Weil ich kann etwas 40 Jahre lang auch einfach grottig falsch machen.
Ja, absolut. Absolut.
Sehr gut, kontroverser Satz hier. Ich gehe mal über zum letzten Block. Thema Zukunft der Jagd. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Herausforderungen sehe ich an der Stelle. Ich habe das jetzt leider in letzter Zeit häufiger gehört, diesen Begriff, Jagen ist das neue Golfen. Also da kriege ich einen absoluten Kotzreiz. Wer das so sieht, bitte ich bitte, diese Jagdszene wieder zu verlassen. Also wenn es so weit kommen kann, dass jemand wirklich sagt, für mich ist das das neue Hobby, statt zu golfen, auf Tiere zu schießen.
Ja.
Also da kriege ich persönlich einen absoluten Brechreiz. Das finde ich ganz schrecklich. Ich hoffe, dass es sich dahin nicht entwickelt. Ich hoffe, dass die Jagd auch in ihren Traditionen, was ja auch wirklich ästhetisch und schön und kulturell wirklich was Tolles sein kann, dass das auch so bleibt und dass es nicht zu einem Statussymbol wird, mit der Barberjacke und dem, was weiß ich, alles, was man sich noch da unter dem Klischeejäger vorstellt, dass das nicht zum Statussymbol wird und auch missbraucht wird. Weil ich trage die Sachen gerne und mit Stolz und würde das auch gerne weitermachen, und nicht dann mit allen über einen Kamm geschoren werden, die es missbraucht haben, weil das die absoluten Dampfplauderer sind und die Jagd schlecht machen.
Ja, also das ist die Herausforderung.
Das ist eine der größten Herausforderungen. Und genau. Chancen
Chancen.
sehe ich überall dort, sind wir wieder bei dem Thema, wo die Leute es ernst meinen. Und die größte Chance ist einfach Vernetzung und Weiterbildung. Das ist das, was wir brauchen. Sich auch bewusst zu machen, wie viel Zeit das Ganze kostet, aber sich auch bewusst zu machen, was man mit der Zeit Sinnvolles und Tolles tun kann. Wenn man hinterher weiß, wie man das Revier, ob es das eigene ist oder sich mit einbringen kann. Wenn man weiß, wie man das schafft, jetzt das Beispiel die Rebhuhnkette, die zu halten, dann ist das doch was Wunderbares. Das sollte doch unser aller Ziel sein, Tiere zu schützen. Das ist ja am Ende des Tages das, was wir wollen. Natürlich erlegen wir auch gerne was. Natürlich erlegen wir auch gerne und freuen uns darüber, wenn wir Jagderfolg haben. Ich freue mich darüber, dass das geklappt hat, dass das Stück einen relativ schnellen Tod hatte, ein tolles Leben. Soweit ich das beurteilen kann, ich weiß nicht, ob sich darüber gefreut hat in dem Moment oder ob es lieber in einem anderen Revier gelebt hätte, weil meine Hegemaßnahmen nicht gut genug waren. Keine Ahnung. Aber
Kannst du es nicht
am
mehr
Ende
fragen, ne?
kann sich mal fragen, aber am Ende des Tages sollte das ja unser Anspruch sein, zu hegen, zu pflegen und auch zu erlegen. Also, jetzt hat sich das auch noch gereimt. Aber ich glaube dann, dass die Chance sollten wir nutzen, uns weiterzubilden, um das hinzukriegen.
Ja, 100% unterschreibe ich das so. Definitiv. Na, wir hören nie auf. Und wir sollten nie aufhören, weil am Ende des Tages, na, gehört das auch dazu, wie es gerade gesagt ist, erlegen. Und das bedeutet, ich drücke irgendwo in einem öffentlichen Raum einen Abzug und kann damit im Ernstfall verdammt viel Schaden anrichten. Dann machen wir abschließend, wenn du eine Botschaft an die Hörer, Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest. Was wäre das?
Ja, so fängt man schon keine Botschaft an mit einem M.
Du darfst doch mal anfangen.
Die Botschaft sollte auf jeden Fall sein, bildet euch immer weiter. Das war jetzt das letzte Thema, was wir gerade hatten, aber es passt so wunderbar. Macht immer weiter, hört niemals auf zu lernen, bildet euch weiter. Es kann immer irgendwelche neuen Erkenntnisse geben, die euer Revier maßgeblich beeinflussen können und dass ihr es dann nicht umsetzt, weil ihr euch einfach nicht weitergebildet habt. Das ist so mit Abstand das dämlichste und der vermeidbarste Fehler, den es gibt. Also bildet euch weiter, es kann einem so viel geben und nur weil es in der Schule langweilig war, heißt das nicht, dass jagdliche Weiterbildungsmaßnahmen auch langweilig sind. Ganz im Gegenteil.
Und wieder dieser Punkt, heutzutage, Thema modernen Technik und so, es ist ja so einfach, sich weiterzubilden. Ne? Ich muss ja nur, blöd gesagt, den richtigen Instagram-Algorithmus finden. Ne? Nehmen wir jetzt mal Jagd-Coach-Seite oder Jägerschmiede-Seite. Ich meine, ja, okay, die gehen auf jagdliche für Jagdschüler. Aber trotzdem, ne, da frische ich mein Wissen auf. Ne? Vielleicht kommt da eine Sache, die ich noch nicht wusste. Da nehme ich noch kein Geld für in die Hand. Ich hänge sowieso abends am Handy oder wo auch immer. Und dann kann ich konsumieren und weiterbilden. Ne? Und dann, wenn ich gleich noch eine, keine Ahnung, eine Ad bekomme für den nächsten Kurs, ne, Thema, also ich weiß, hier vom Jagdverband haben die vor kurzem auch wieder irgendwelchen Post gemacht. Der war zwar nicht, sag mal, modern ansprechend, aber da stand dann was, okay, wir laden Leute in verschiedene Reviere ein, um Thema Niederwild mal besser anzuschauen. Ne, wäre ich da gewesen, hätte ich mich sofort dafür angemeldet, wenn ich mir denke, okay, interessant, war anscheinend, war das auch noch bei mir in der Gegend, wo ich mir auch denke, okay, welches Revier hat das schon so weit gebracht? Ne, und wie kann ich das für meins umsetzen? Ja, es ist so einfach, sich mittlerweile weiterzubilden. Ne, also ich muss ja wirklich
Voll.
aktiv was dagegen tun, um mich nicht weiterzubilden.
Ja, voll. Und das ist auch etwas, wo ich echt froh bin und auch ein bisschen stolz. Also jetzt einmal, weil es gut ins Thema passt. Wir haben ja jetzt mit Jagdcoach, klar, wir haben mit der App angefangen für die Jagdscheinvorbereitung und haben ja mittlerweile auch den Jagdcoach Club. Und das ist quasi so eine Art, wie kann ich das denn mal ganz runterbrechen? So eine Art YouTube und Facebook und Instagram zusammen, wo gepostet werden kann, also
Eine
Fragen gepostet
Community.
wird. Es ist eine Community, absolut. Wir haben eine Deutschlandkarte, wo man genau sehen kann, okay, der ist in meiner Nähe zum Beispiel. Man kann sich vernetzen und da sieht man halt ganz wunderbar, die Leute sind bereit, sich weiterzubilden. Und das ist ja, ich meine, bessere Voraussetzungen gibt es ja gar nicht. Die Leute, die noch was bewegen wollen. Und das wird auch ganz spannend, da zu schauen, wo da die Reise hingeht, weil da hat sich jetzt so schnell eine Community jetzt schon gebildet und diese jagdlichen Themen werden offen angesprochen. Das ist auch was, was ich gerade so zum ersten Mal so erlebe, da wird über Ängste und Probleme offen geredet in unseren Talks oder auch geschrieben. Und das finde ich so wichtig, also sich selbst zu reflektieren, auch das darf nie aufhören. Und da darf auch im Jagdlichen muss das auch nicht immer dieses typische, man redet nicht über Gefühle und schon gar nicht über Fehler. Wir alle lernen aus Fehlern, also ganz wichtig,
Ja,
auch zu teilen.
definitiv. Und wir alle haben sie. Das ist in Ordnung.
Eben.
Wir alle haben Gefühle. Das ist auch in Ordnung. Ja, sehr
Eben.
cool. Vielen Dank dafür, lieber Maurice. Wir wären ja auch am Ende. Vielleicht noch, dass die Leute ein Gesicht zu dir haben. Wo können dich die Leute finden? Wo können sie vielleicht auch Jagdcoach finden? Magst du das einmal noch teilen?
Auf jeden Fall, also Jagdcoach gibt es im App Store zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung ganz normal und im Play Store und den Jagdcoach Club. Einfach googeln, da findet man eine Seite. Wir sind da bei Circle hinterlegt. Das ist die Plattform, da sind wir. Einfach Jagdcoach Club suchen und eingeben. Da findet man uns bei Instagram auch. Da heißen wir Jagdcoach Unterstrich. Müsste das
Ich glaube,
sein? Habe ich
Jagdcoach
es gerade?
unterstrich. Ich
Ich
schreibe es in
glaube
meine
auch.
Show Notes.
Okay. Sehr cool, vielen Dank. Und mich findet man da auch. Ich bin auf den Videos verlinkt. Ich habe einen ganz komischen Namen, nämlich meinen eigenen. Ich bin kein Hunter oder
Nein.
sonst irgendwas. Also Maurice, ich glaube auch irgendwas Unterstrich oder Punkt OC97.
Okay,
Mich
ich
findet
werde
man auch bei Jagd. Da sieht man
es.
mich.
Ich werde es auch mal in die Shownotes schreiben. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du dich die Fragen gestellt hast. Für alle Hörer, wie immer, gebt dem Maurice ein Follow und, oder Jagdcoach oder wem auch immer ihr das machen wollt. Und natürlich bewertet den Podcast. Das würde mir total helfen. Und ich freue mich auch schon dann auf die nächste Folge. Mach's gut, lieber Maurice.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.